Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers, ein privates Audio- und Videoblog. Und heute haben wir wieder mal Freitag und deswegen gibt's auch einen theologischen Freitag. Eigentlich geht's um Dogmatik, was ist das eigentlich? Ich wurde aber von lieben Freunden darauf hingewiesen, dass ich in letzter Zeit so selten über Blondinen rede, was ich am Anfang meines Podcasts sehr, sehr oft gemacht habe. Deswegen heißt dieser Podcast ganz einfach die Dogmatik und die Blondine. Nun, Dogmatik ist das, was in der christlichen Kirche den schlechtestmöglichen Ruf hat. Also, Dogmatik ist meistens das, wenn irgendein äußerst griesgrämig aussehender älterer Herr, dem der Frust schon aus den Ohren heraustropft, sagt, was ist christlich und was ist nicht christlich und dann noch dazu hängt wahrscheinlich meistens, wenn's was nicht christliches tust, dann kommst in die Höhe. Insofern ist der Ansatz, dass Dogmatik was ganz was Grausiges ist und so weiter und so fort, durchaus berechtigt. Ich möchte Ihnen heute zeigen im Laufe dieses Podcasts, dass es nicht darum geht, die Dogmatik abzuschaffen, sondern die schlechten Dogmatiker, das heißt die, die zwar sagen, sie sind Dogmatiker, aber leider wieder mal überhaupt nichts kapiert haben. Nun, Dogma ist eigentlich ein griechisches Wort, das nichts anderes bedeutet als die Grenze. Also die Grenzziehung kommt aus dem Urchristentum schon, stellen Sie sich das vor, nicht? Sie sind in irgendeiner griechischen Stadt, der Apostel Paulus kommt vorbei, sie sagen, ja, super cool, das gefällt mir, ich los mit offen. Was heißt das jetzt? Also, wie verändert sich mein Leben, wie lebe ich jetzt in diesem heidnischen Umfeld, etc., etc., etc. Es werden sich sofort ein paar Fragestellungen zeigen und dann gibt's einfach die Frage, ja, wo ist jetzt eigentlich die Grenze, was kann ich jetzt nicht mehr tun, was kann ich jetzt auch nicht mehr glauben? Dogmatik eben bezogen auf, was kann ich jetzt nicht mehr glauben. Also, nehmen wir jetzt die Blondine hinein, nehmen wir an, sie wohnen irgendwo ziemlich weit im Osten, der Apostel Paulus kommt vorbei, sie werden Christ und jetzt sind sie Christ. Gut, es ist, ich weiß nicht, sagen wir von mir aus Donnerstag, das gesamte Dörfchen bricht auf und geht in den Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin, um dort ein Fruchtbarkeitsopfer darzubringen, damit die Fruchtbarkeitsgöttin dafür sorgt, dass irgendwie die Salatheibeln ordentlich wachsen. Und das Besondere jetzt dran ist, dass dieser Gottesdienst auch so gestaltet ist, dass als zur Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin es einen ordentlichen Gruppensex gibt. Logischerweise gehen jetzt einmal alle hin, weil nämlich, jetzt kommt endlich die Blondine hinein, die Hohepriesterin dieses Tempels aber sowas von blond ist, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Haus, das ist ein Traum und mit der kann man dann auch noch. Jo, also seien wir ehrlich, die meisten christlichen Männer würden in diesem Fall wahrscheinlich sagen, na ja, eigentlich ist ja der liebe Gott tot, der alles wachsen lässt und so, also kann ich ja auch als Christ dorthin gehen und eine Runde mit der blonden Hohepriesterin rumfummeln. Sie merken, das hängt jetzt ein bisschen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so christlich und man wird sich höchstwahrscheinlich überlegen müssen, ob das jetzt wirklich so passt, dass man so als Christ zu einem anderen Gottesdienst geht und dort volle Bulle mitmacht, eben vor allen Dingen unter der Berücksichtigung der Blondheit der Hohepriesterin. Das heißt auf gut Deutsch, es ist wirklich notwendig, da eine Grenze zu ziehen und einfach am Schluss zu sagen, naja gut, ich werde nicht bei nichtchristlichen Gottesdiensten mitwirken, egal wie blond die Hohepriesterin ist. Und damit hätten sie jetzt bereits den ersten dogmatischen Satz begründet und in der Tat auch ausgesprochen. Jetzt gibt's ein Problem. Also die Zeit vergeht, es gibt nur noch Christen, okay? Das heißt auf gut Deutsch, es ist jetzt nicht mehr eine wirkliche Fragestellung, ob sie zum Ringelpitz mit Anfassen in den Tempel der Fruchtbarkeitspriesterin gehen und jetzt wird's wichtig in der Dogmatik. Dogmatik ist in Wirklichkeit etwas, was sich ständig und total pausenlos verändert. Denn Dogmatik ist einfach das Überlegen des frommen Menschen, der seine Umwelt betrachtet, dem fällt was auf und der sagt jetzt, naja, ich als Christ darf jetzt dazu sagen, so und so. Das heißt, Dogmatik muss im ständigen Fluss sein. In der Tat besteht die Problematik der Dogmatik und da wird sie dann zum menschenfeindlichen Wahnsinn, der reihenweise Leute aus der Kirche raustreibt und zwar sogar Leute, die einen tiefen Glauben haben, gerade die gehen dann nämlich als allererste, wenn Dogmatik einfach über Jahrhunderte stehen bleibt, ohne dass sie neu bedacht wird, weil sie dann in Wirklichkeit im echten Sinne des Wortes gar keine Dogmatik mehr ist, weil das Umfeld hat sich dermaßen verändert, diese Fragen gibt's nicht. Also, ganz einfaches Beispiel. Für die Urchristen war das nicht so ein Problem, dass man zur blonden Hohepriesterin, zu deren Ringelpitz mit anfassen geht, weil das hat es also nur ganz, ganz weit im Osten gegeben, wenn überhaupt, war er wahrscheinlich schon ausgestorben. Aber es gab ein anderes Problem. Was ist sie? Ganz ein einfaches Problem, was esse ich? Aus dem einfachen Grunde, dass es damals nur sogenanntes Götzenopferfleisch gegeben hat. Also das ist einfach so, der Schlachter steht dort und schlachtet da ein Händel nach dem anderen oder eine Kuh nach dem anderen. Und als Heide bringt er jetzt jeweils ein bisschen was von dem Tier als Opfer da an die jeweilige Fruchtbarkeitsgottheit. Und damit galt dieses gesamte Fleisch als der Gottheit geopfert. An sich jetzt eine theologisch nicht so blöde Idee, weil man natürlich sich jedes Mal, das tun wir als Christen hoffentlich, bevor man sich hinsetzt, hält man ein Dankgebet, bevor man zum Essen anfängt, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ist ja immer was gestorben, damit wir was essen, also notfalls halt irgendein Weizen-Dings ist ja gestorben, damit ich mein Brot habe und so bedankt man sich bei Gott dafür, dass man das hat und weiß auch, wenn ich mein Schnitzel esse, okay, das war jetzt ein Ferkel, das da sein Leben beendet hat, damit er Schnitzel essen kann. Also eigentlich keine blöde Idee, aber es war ganz klar in der Urchristenheit, dass es für die Christen unerträglich war, absolut unerträglich war, dieses einem Götzen, einem falschen Gott, das haben sie jetzt entdeckt gehabt, das ja nur einen gibt, geopferte Fleisch zu essen. Das war für sie einfach unerträglich. Okay, deswegen haben die sich dann irgendwie darauf geeinigt, wir essen kein Götzenopferfleisch, passt. Jetzt überlegen wir mal an dem Punkt, es gibt kein Götzenopferfleisch mehr, weil es einfach keine Heiden gibt. Also wir haben einfach nur irgendwelche nach EU-Norm geschlachteten, in EU-normierten Schlachthöfen geschlachtetes Schnitzelfleisch vor uns. Und jetzt wird Dogmatik wichtig. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht sagen, passt schon, jetzt ist alles wurscht, sondern ich schaue hinein, schaue mir diese alte Entscheidung mit dem Götzenopferfleisch an und jetzt tritt mich Dogmatik in den Arsch und sagt zu mir, jetzt hör mal zu, lieber Hans, damals haben die Leute es als unmöglich erachtet, einem Götzen geopfertes Fleisch zu essen. Das haben sie aber nicht ausgehalten. Jetzt geh doch einmal hin und treib Dogmatik, treiben Sie das auch, meine Lieben, klar? Und sagen Sie, gibt's heute vielleicht Götzen? Also es gibt keine Götzentempel, ne? Da kommen Sie nicht vorbei, wenn man Zeus-Tempel, Athene-Tempel, sonst was Tempel, gibt's ja nicht. Aber, sagen wir uns ehrlich, der heutige Götze, der Hauptgott hier und jetzt ist doch nichts anderes, seien wir uns wirklich ehrlich, als das pure Geld. Also der gute alte Mammon regiert diese Welt ärger als jemals zuvor und das heißt jetzt, es werden Viecher, arme, kleine Gottesgeschöpfe, die halt eine Schnauzen haben oder ein Fell haben, dazu benutzt, Gewinne zu maximieren. Sprich, wer von uns isst bitte ein Händel, das unter furchtbarsten Umständen gehalten wurde in einer Legebatterie? Das tut doch kein anständiger Mensch, oder? Falsch. Es tut ein Christ nicht, der nachdenkt, ob hier Gott geschaffenes Leben dem Götzen des Geldes geopfert wurde. Hier kommt die Sache rein, hier wird sie wichtig. Hier sage ich, das ist meine Grenze, das tue ich nicht. Ich is kein Viech, das sein ganzes Leben lang keine einzige gute Sekunden gehabt hat. Die Händeln sind schon, wie sie aus dem Ei rausgekommen worden sind, sind die schon auf irgendwelchen Bändern sortiert worden und wirklich wie Stück behandelt worden und nicht wie Lebewesen. das ist unmöglich, das ist mein Götzenopferfleisch, dort gehe ich nicht hin, das ist meine Grenze, das ist mein Dogma. Soweit klar. Sie sehen also, und das ist das unglaublich Spannende, Dogmatik ist das, was Sie eigentlich jeden Tag tun, wenn Sie als Christ sagen, hineinschauen in die Welt und sagen, naja, wie schaut das jetzt aus? Wo werde ich in meinem tiefsten religiösen Gefühl herausgefordert? Wo sage ich, so kann's nicht gehen und ich mach da nicht mit? Dann setzen Sie die Grenze, dann sind Sie in diesem Moment ein wirklich guter Dogmatiker. Jetzt kommt noch was dazu und das ist jetzt wirklich der Hammer. Dogmatik hat eine noch andere Ebene. Sie hat nämlich die Ebene, dass wir wirklich aus der Zeit aussteigen können. Das ist ganz, ganz wichtig aus dem einfachen Grund, weil eigentlich ist niemand größer als die Zeit. Das heißt, du lebst halt in der Zeit, schauen Sie sich an, Fotos von Ihnen von vor 20 Jahren, wo Sie damals angehabt haben, wie Ihre Haare ausgeschaut haben, das ist ja peinlich. Das ist Ihnen auch nicht aufgefallen, sondern Sie sind einfach mit der Mode mitgeschwommen, wie alle anderen auch. Und da sieht man es gut und bei ganz vielen anderen Sachen sieht man es halt nicht. Jetzt möchte ich Ihnen eine tolle Geschichte erzählen. Die erste protokollierte, richtige, schöne, feministische Rede hat 1700 irgendwas eine Dame in einer evangelischen Kirche von der Kanzel herunter in den USA gehalten und ihre Rede beginnt mit den Worten, so lehrt uns die Religion und so weiter und so fort. Es läuft dann darauf hinaus, dass Gott den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, offenkundig gleichwertig. Darauf schließt sie dann und so weiter und so fort, dass die Ehegesetze ungerecht sind, dass man den Frauen sagen soll, sie sind was anderes als irgendwelche Sklaven und Diener der Männer und so weiter und so fort. Eine unglaublich tolle, dogmatisch, absolut fundierte Rede. Sie sehen, in einer Zeit, in der es so etwas von völlig selbstverständlich war, dass Frauen einfach nur als Sklaven da sind, aber wirklich nur als Sklaven da sind, schafft es ein Mensch, aus dieser Zeitbedingtheit auszusteigen und zu sagen, Moment einmal, schauen wir in die Lehre, also in die christliche Lehre, also in die Dogmatik eine und bemerken plötzlich etwas ganz Geniales, wir sind alle falsch gegangen. Meine Lieben, das ist die Krönung der Dogmatik. Das ist es. Spannenderweise, um es noch ganz kurz zu sagen, in Nordamerika ist dann ein wirklicher, gigantischer, dogmatischer Streit ausgebrochen, der sich 150 Jahre lang circa hinzogen hat, bis die, die drauf herumgetrampelt haben, dass drinnen steht, also der Mann ist das Haupt der Frau und so weiter und so fort, Unrecht gehabt haben, aus einem ganz einfachen Grund. Der Satz, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, ist wichtiger als der Satz von wegen, dass der Mann das Haupt der Frau sei. Und damit kommen wir nun auch schon zum Schluss und zum Krönung und zum Fundamentum der ganzen Dogmatik. Die Bibel ist irrsinnig dick. Ich kann mir schlicht und ergreifend alles aussuchen. Also es ist unfassbar, Sie können tun und lassen mit der Bibel in der Hand, wo Sie wollen, es sei denn, Sie stellen sich einer Frage. Was ist das Zentrum der Bibel? Gibt's in der Bibel irgendwas drin, was so wichtig ist, dass alles andere, was ich sonst noch lese, was ich sonst noch bedenke, was ich sonst noch glaube, diesem einen Kern nicht widersprechen kann? Das ist die Krönung der Dogmatik, das ist das, was Christsein ausmacht. Das heißt, es ist jetzt eine Vorfrage, ist alles in der Bibel gleich wichtig oder gibt es etwas, was zentral ist? In der Tat ist der Unterschied zwischen der römisch-katholischen und der evangelischen Kirchen was ganz was Einfaches. Unsere römisch-katholischen Freunde sagen, das Zentrum der Schrift ist für sie der Satz Jesus, wo Jesus dem Petrus sagt, was du auf Erden bindest, ist auch im Himmel gebunden, was du auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Das heißt, daraus wird geschlossen, das ist die Mitte der Schrift, wie unsere römisch-katholischen Freunde, sprich das Papsttum. Das leitet sich dort her. In der evangelischen Kirche, Martin Luther, Freunde der Reformation und so weiter und so fort, ist etwas anderes die Mitte der Schrift, und zwar ist das dort Paulus, die sogenannte Rechtfertigungslehre, die nichts anderes besagt, als dass der Mensch, der glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben, für ihn auferstanden ist, dass der richtig gemacht wird von Gott, dass ihm alles vergeben ist, dass er den Heiligen Geist auf seiner Seite hat, der ihm durch sein Leben durchtreibt, der alles verändert und so weiter und so fort. Das ist für die evangelische Kirche die Mitte der Schrift. Sie sehen, so entstehen sogar ganze Kirchen, so entstehen unter Umständen auch Religionskriege. Nein, so entstehen sie nicht. Für die, die wirklich ein Verständnis haben von ihrer Konfession, die werden immer eines wissen. Die Bibel ist so unendlich groß, es kann auch mein Bruder, meine Schwester aus einer anderen Konfession recht haben. Ich muss dauernd von dem lernen. Der hat einen unglaublichen Vorteil, der hat so viel zum Beispiel darüber nachgedacht, über diese, für den evangelischen eigenartiger Begriff, aber soll es sein, Einsetzung des Apostels Petrus und aller seiner Nachfolger nun als Stellvertreter Gottes auf Erden, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das heißt auf gut Deutsch, ich muss jetzt einem Katholiken zuhören, wenn der mir erzählt, was er so toll dran findet, was er daraus gewinnt für sein Leben, für seinen Glauben, und ich darf ihm berichten, was ich so genial finde an diesem felsten, für mich felsenfesten Wissen, dass mir im Blick auf das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi nicht nur alles vergeben ist, sondern dass ich in einem ständigen Prozess, dass Gott an mir handelt, mich richtig macht, mich richtiger macht, drinnen ist. Leute, die so denken, die vor allen Dingen die Fähigkeit haben, Dogmatik als das zu verstehen, was sie wirklich ist, nämlich ständige Beobachtung, genaueste Analyse der umgebenden Welt, und jetzt wird das dauernd konfrontiert mit meiner Mitte der Schrift, mit der Gesamtheit der Schrift nach Möglichkeit, dann kommt was ganz was Gutes raus. Was ganz, 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 ganz Gutes. Und auf der anderen Seite, meine Lieben, wenn Ihnen irgendein großkotziges Arschloch entgegenkommt, ja, irgendetwas nicht Verstandenes, einfach nur wiederholt, der wiederholt einfach irgendein Blödsinn, das ist nur ein Kass, sonst gar nichts. Wenn einer daherkommt und Ihnen halt sagt, ja, aber Frauen sind unter Mann. Wenn er daherkommt und sagt, ja, Blondinen, die sind überhaupt noch viel, 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 viel weiter unten, weil schließlich und endlich, und wo weiß ich was, jetzt hat halt dann irgendwas daher, ja, sind sie halt so die Verführerinnen des Mannes und deswegen des Teufels und sowieso und wo weiß ich was, dann sagen sie einfach, hör zu, Junge, unser Gespräch kann darin bestehen, dass ich für dich bete, dass du deinen Wahnsinn lässt, dass du angeblich besser warst, was christlich ist, als der Heilige Geist persönlich. Dort, meine Lieben, setzen Sie Ihre Dogmatik hinein. Dort setzen Sie hinein und sagen, da ist jetzt die Grenze meines Glaubens. So lass ich nicht mit mir umgehen, dass da einer daherkommt und mich niederquatscht von A bis Z und mir sagt, und das ist jetzt der Wille Gottes und aus. Dogmatik existiert nämlich immer und immer nur im Gespräch von getauften, geistbegabten, ehrbaren Christen miteinander. Dogmatik entsteht nicht im stillen Kämmerlein, sondern Dogmatik entsteht im gemeinsamen Gespräch, sogar im gemeinsamen Streit. Dort gehört die Dogmatik hin. Und ich wünsche Ihnen so unglaublich viel Vergnügen im Nachdenken über die Grenzen Ihres Glaubens. Wo sagen Sie, das ist für mich okay, da mache ich mit. Wo sagen Sie, da erschrecke ich, da sage ich, das ist nur grauenvoll, das ist für mich unerträglich geworden, weil dort setze ich meine Grenzen. Weil ich denke, ganz ehrlich gesagt, es wird unglaublich gut tun Ihrem Leben, Ihrer Seele, Ihrer Weiterentwicklung, Ihrem puren, klaren, christlichen Existenz. Einen wunderschönen, gesegneten Abend darf ich Ihnen wünschen.